Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ja, wir haben heute ein spannendes Thema. Der Peschmann kann das vielleicht mal anwerfen. Und zwar, ich möchte heute über die 3Gs sprechen. Über 3Gs, ne? Und zwar, das Thema lautet, gemeinsam ist besser als einsam. Gemeinsam ist es immer besser, als wenn man alleine ist. Und ich bin am Ich bin am Dienstag letzter Woche bin ich mit dem Fahrrad gefahren, was schon mal außergewöhnlich ist manchmal. Aber ich bin neben der Autobahn gefahren, nicht auf der Autobahn, sondern neben der Autobahn Richtung Hamburg. Und zwischen mir und der Autobahn war also ein idyllischer Kanal mit Wasser und Pflanzen und Grün und Tiere und Botanik und Urwald, sag ich mal. Und dann eine große Lärmschutzmauer. Und dahinter war dann die A1. Und ich bin da gefahren und es ging einigermaßen. Ich konnte meine Stimme noch hören, ich konnte klar denken, ich habe so gebetet und habe das genossen. Und es war erträglich, der Lärm. Einfach, weil diese riesengroße Mauer zwischen mir und der Autobahn war. Und auf der Rücktour bin ich dann auf der anderen Seite gefahren. Und zwar Richtung Südwesten, Richtung Osnabrück. Und da gibt es einen Abschnitt, da ist praktisch ein schmaler Weg, eine schmale Straße, dann kommt so ein kleiner Grünstreifen, dann kommt die Leitplanke und dann kommt die A1. Und die Autos, die LKWs, die Motorradfahrer, alles kam mir entgegen. Es war laut, es war stinkend, es war unerträglich einfach, es war schrecklich. Weil dieser Lärm war fortwährend, er hörte gar nicht auf. Und wie gesagt, dann noch dieser Gestank von den Abgasen. Und ich hatte richtig Stress in mir und ich schaute mich immer um. Und dachte, mal gucken, wann von hinten vielleicht ein Auto kommt oder ein E-Bike oder ein Fahrradfahrer und mich überholt. Und dann war es so, als wenn der Heilige Geist, wenn Gott zu meinem Herzen leise redet, diese Gedanken in mir waren, einfach diese Gedanken in mir, so bist du oft, Andreas. So ist oft das Leben von dir und vielen anderen meiner Kinder. Wie auf der Autobahn. Aktivismus pur, Beschäftigung pur. Ein Ding nach dem anderen und manchmal weißt du gar nicht, wo dir der Kopf steht. Der Lärm des Alltags lähmt dich und lässt dich nicht meine sanfte, leise Stimme hören. Und so ist es gut, wenn du dich absonderst. So war das in mir, als wenn Gott das sagen würde. Es ist gut, wenn du dich absonderst hinter diesem Schutzwall, hinter dieser Lärmschutzwand, um meine sanfte Stimme zu hören, dort, wo Ruhe herrscht, neben der lauten Lebensspur, auf der du dich befindest. Ein Ort, wo ich zu dir sprechen kann, wo du Gemeinschaft mit mir hast, wo du echte, innige, intime Gemeinschaft mit mir hast. Durch Gemeinschaft, Gemeinschaft, das erste G, durch Gebet und durch Gottes Wort. Nur du und ich, das ist das, was ich mir wünsche. Und als wenn Gott sagen würde, mach es doch so wie mein Sohn Jesus Christus. Jesus ist der Herr, er ist dein Herr. Und Jesus hat beständig den Vater vor Augen gehabt und gesucht. Und Jesus hat immer das getan, was der Vater ihm gezeigt hat. Und als wenn Gott sagen würde, wenn Jesus das so gemacht hat, warum machst du das dann nicht so? Was denkst du? Bist du schlauer? Bist du anders? Wenn Jesus beständig die Nähe des Vaters, meine Nähe gesucht hat, wie kannst du denn meinen, dass du es alleine schaffst, in deiner eigenen Kraft, nach deinem eigenen Willen, nach deinem eigenen Denken, nach dem, was du machen und tun möchtest? Und so habe ich heute Morgen das Thema die 3Gs. Gemeinsam ist besser als einsam. Gemeinschaft mit Gott, Gottes Wort und Gebet. Und Gott sagt, Gemeinschaft mit mir, mein Wort. Und dass wir miteinander sprechen, dass wir zusammen sind, das ist das, was du wirklich brauchst. Das ist eigentlich alles, was du brauchst. Und das ist der erste Hauptpunkt heute. Wisst ihr, die Gemeinschaft mit Gott, ihn zu suchen, in seinem Wort zu sein, in sein Wort zu lesen, zu kennen, das ist der erste wichtige Punkt heute Morgen. Und ich sage es nochmal, Gott sagt, die Gemeinschaft mit mir, mein Wort und dass wir beide miteinander sprechen, dass wir im Gebet sind, dass wir im Dialog sind, das ist mir so wichtig, das ist alles, was du brauchst. Und wir lesen von Jesus in Markus 1,35, das ist meine zweite Folie heute hier, mal gucken, ob das klappt, ne, klappt nicht. Die zweite Folie, da heißt es in Markus 1,35, und am Morgen, noch vor Tage, stand er, Jesus, auf und ging hinaus. Und er ging an eine einsame Stätte und betete dort. Also früh am Morgen, wissen wir, stand Jesus auf und ging zu seinem Vater und er suchte seinen Vater. Und Jesus hatte diese innige, intime Gemeinschaft mit Gott, dem Vater. Jesus betete und er fragte nach dem Willen seines Vaters. Und ich denke mir, dass Gott zu ihm sprach, dass Gott ihn stärkte und dass Gott ihm klare Anweisungen gab. So stelle ich mir das vor. Und dann ging Jesus in seinen Tag hinein. Und dann wählte er seine Jünger, Petrus, Johannes, Jakobus. Dann traf er auf Menschen, die krank waren, die verloren waren, die belastet, besessen, die Hilfe brauchten, die Gott einfach brauchten. Und Gott wirkte und er berührte diese Menschen und Gott heilte diese Menschen. Und Jesus fragte nach dem Willen des Vaters. Und wir können es über eins sicher sein, Jesu Dienst war absolut übernatürlich vollmächtig und das, was Jesus getan hat, war absolut außergewöhnlich. Weil Jesus diese fortwährende, enge, intime Beziehung zu seinem Vater hatte. Er hatte praktisch diesen heißen Draht ständig, so denke ich das, stelle ich mir das vor. Und Jesus sagt ja im Johannes 5,19, sagt er selber, ich versichere euch, der Sohn kann nichts aus sich heraus tun. Jesus selber sagt, der Sohn kann nichts aus sich heraus tun. Das ist bemerkenswert, oder? Er tut nur, was er den Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Jetzt kannst du sagen, okay, das war Jesus Christus. Wir sind nicht Jesus, das ist auch gut so. Aber Gott hat uns seinen Heiligen Geist gegeben und der Heilige Geist leitet uns. Und Gott sagt, Jesus sagt, ihr werdet sogar größere Dinge als tun. Und ich denke, dass wir heute den Heiligen Geist haben und dass er uns leitet und führt. Und Jesus sagt hier, ich kann nichts aus mir heraus tun. Und er sagt, was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Was immer Gott tun möchte, das tut auch. Punkt, Punkt, Punkt. Da kannst du deinen Namen einsetzen heute Morgen. Was immer Gott tun möchte, das tut auch. Punkt, Punkt, Punkt. Das ist eigentlich das, was Gott sich vorstellt. Und ich denke von Herzen, dass wir alle diese Zeit der Absonderung brauchen, diese Ruhe bei Jesus, diese Nähe zum Heiligen Geist und zwar täglich. Ich weiß, dass das manchmal fast unmöglich erscheint, aber ich denke, dass Jesus, dass Gott uns herausfordert, der Heilige Geist heute Morgen, zu sagen, auch wenn du Stress und Alltag und alles drumherum hast und der ganze Kopf und das ganze Leben am Wuseln ist, so sagt Gott, komme täglich zu mir, suche mich täglich. Neben der Überholspur, auf der du dich befindest, neben deinem täglichen Geschäft, das du betreibst, neben deinen ganzen Terminen, den ganzen Stress der Beschäftigung, der Herausforderungen. Gott hat für uns vorbereitete Werke. Und er sagt, wir sollen darin wandeln und wir sollen sie tun. Aber es geht ja nur, wenn ich auch weiß, was ich tun soll, wenn ich klare Anweisungen habe, wenn ich eine Vision bzw. sein Wort kenne und wenn ich seine Stimme höre. Und ich habe überlegt, ein Schiff, ne, ein U-Boot, wenn sich so ein Ding durchs Meer bewegt oder unters Meer, also durchs Meer, unter Wasser, dann braucht so ein Teil eine klare Navigation. Es hat Radar, GPS, klassische Navigation, Karten, was auch immer. Und die Frage ist heute Morgen, wer ist der Navigator für dein Leben? Bist du dein eigener Navigator, deine Freunde, Instagram, die Medien, der Teufel? Oder ist Gott der Herr dein Navigator? Ist Jesus, das Wort Gottes, dein Licht? Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der braucht nicht mehr im Dunkeln irgendwie umherirren, denn er wird das Licht haben, das zum Leben führt. Das Wort Gottes und Jesus, wir sind ja beide das Gleiche, er ist das Licht. Und wenn wir das haben, dann tappen wir nicht mehr komisch umher, dann wissen wir, wohin wir gehen sollen, wohin der Weg führt. Und ich finde, das ist so spannend, das ist so herausfordernd. Wenn du erlebst, dass Glaube funktioniert, dass Nachfolge funktioniert. Und ich weiß aber auch, dass das stark angegriffen ist. Ich weiß auch, dass das stark angegriffen ist. Und deshalb brauchen wir einfach die Nähe zu Gott. Paulus sagt im Epheser 2,10, denn wir sind Gottes Schöpfung. Er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen, damit wir die guten Taten ausführen, die er für unser Leben vorbereitet hat. Und die Luther-Übersetzung sagt das so ein bisschen krasser, denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. dass wir darin gehen sollen. Aber ich kann nur in den Werken Gottes wandeln und gehen, wenn ich weiß, was ich eigentlich machen soll. Und deswegen brauchen wir täglich diese Führung, die Leitung durch seinen Geist, durch sein Wort. Und das ganz unspektakulär, ganz simpel im Alltag. Der zweite Punkt heute, die 3 Gs. Gemeinschaft mit Gott, ihn im Gebet suchen und das Wort Gottes kennen. Und das zweite ist, das gleiche musst du auch und darfst du auch mit den Menschen machen. Mach es genauso mit den Menschen, mit deinen Geschwistern. Habe Gemeinschaft miteinander. Gemeinschaft heißt, ich umarme jetzt mal Rosi, Gemeinschaft heißt jetzt nicht, den anderen zu umarmen oder Küsschen zu geben. Gemeinschaft heißt, Nähe zu haben, gemeinsam zusammen zu sein, das Wort Gottes zusammen lesen, es zu praktizieren und die Bibel zu verstehen und zusammen zu beten. Deswegen ist es wichtig, dass wir zusammen beten, miteinander. Betet Jesus an. Bete und gebiete, dass Menschen frei werden, dass Menschen gerettet werden, geheilt werden. Und das ist am besten, wenn 2 oder 3 sich in seinem Namen versammeln. Alleine wird es schwierig. Zusammen ist eine riesige Verheißung. In Apostelgeschichte 2, 42, der Krille hat es letzte Woche schon gesagt, nachdem dann die neue Gemeinde ins Leben gerufen ist, die neutestamentliche Gemeinde, da heißt es dieser berühmte Vers, diese Verse, 2, 42, sie aber, die Jünger, blieben beständig in der Lehre der Apostel, beständig in der Lehre, das ist das Wort Gottes, und in der Gemeinschaft, das zweite G, und im Brotbrechen und im Gebet, Abendmahl und Gebet, das dritte G. Es kam aber Furcht über alle und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Und das Interessante ist, bevor das passiert ist, Pfingsten, hat Jesus schon vorher seinen Jüngern und damit auch uns im Neuen Testament, im Johannesevangelium erklärt und darüber hinaus, wie Gott sich Gemeinschaft mit ihm und Gemeinschaft mit dem Nächsten und vor allen Dingen Dienst und Dienen für den Nächsten vorstellt, wie das aussehen soll. Und wir wollen uns heute Morgen einfach mal kurz das, was heißt kurz, das letzte Treffen anschauen, das Jesus gemeinsam mit seinen Jüngern hatte, bevor er im Garten Gethsemane gefangen genommen worden ist, abgeführt worden ist, gefoltert worden ist und dann am Karfreitag schrecklich hingerichtet worden ist. Es ist Gründonnerstag und Jesus hat diesen Raum gemietet, zusammen mit seinen Jüngern und sie feiern das Pessachfest und auch das Abendmahl. Und es war so, wenn du damals eingeladen worden bist, war es nichts Ungewöhnliches, dass jemand kam und dir die Füße gewaschen hat, weil du hast Sandalen angehabt und die Füße waren staubig und dreckig und schmuddelig. Alles andere war okay, aber dann wurden dir die Füße gewaschen. Es war einfach eine nette Art und Weise zu sagen, herzlich willkommen, du bist heute mein Gast. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen, die Party kann gleich beginnen. So, nun hatte Jesus diesen Raum gemietet. Aber es war niemand anders da, als nur er und seine Jünger. Und was macht Jesus? Er kniet sich nieder. Und das normalerweise Hausdiener, Sklaven oder Niedere machen, macht Jesus Christus, der Herr aller Herren. Er steht vom Tisch auf, legt sein Obergewand ab, bindet sich ein Leintuch um, er gießt Wasser in eine Schüssel und er fängt an, den Jüngern die Füße zu waschen. Und anschließend trocknet er die Füße ab. Und sagen wir mal so, auch wenn das Sitte war und in der Regel nicht komisch, diese Fußwaschung, dann war das an dem Moment sehr komisch. Es war absolut außergewöhnlich. Denn ihr müsst euch vorstellen, Jesus war über 3,5 Jahre oder mehr als 3 Jahre mit seinen Jüngern unterwegs. Und sie kannten sich richtig gut. Und es fühlte sich doch ausgesprochen komisch an, dass Jesus ihnen nun die Füße wäscht, oder nicht? Dass Gott, der Sohn Gottes, anfängt, seinen Jüngern die Füße zu waschen. Und als er zu Petrus kommt, sagt Petrus Folgendes. Er sagt, nein, Herr, wie kann es sein, dass du zu mir kommst und mir die Füße waschen willst? Nie und nimmer. Er sagt, das, was du jetzt tun willst, Herr, das kann ich nicht zulassen. Und wisst ihr, es ist ja ein Bild. Ich denke, dass die Bibel uns etwas damit erklären möchte. Ich kann mir vorstellen, dass Petrus sagte, Jesus, ich liebe dich. Und du bist mein Herr. Und du bist mein Gott. Und ich liebe deine Predigten, deine Lehren. Und ich höre dir gerne zu, aber ich kann es nicht zulassen, dass du diesen Teil meines Lebens berührst, meine Füße. Bei aller Liebe, Jesus, das ist mir einfach unangenehm. Da unten ist es einfach dreckig, es stinkt, es ist müffelig und du willst diesen Bereich meines Lebens berühren, nie und nimmer. Und ich habe gedacht, wie krass ist das? Sind wir nicht genauso? Ich meine, es geht hier zwar um die Füße, aber ich denke, dass Jesus uns was zeigen möchte. Es geht hier mehr als um Petrus seine Füße oder um die Füße der Jünger. Es ist eigentlich ein Bild für viele Christen oder für uns Christen, die ihre Beziehung zu Gott leben. Weißt du, viele sagen, ich möchte und ich lebe mit Jesus. Ich lese meine Bibel, ich bin in der Gemeinde, ich habe gute Gemeinschaft und ich will und werde in den Himmel kommen, ja. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, gibt es Bereiche in meinem Leben, da möchte ich Jesus lieber gar nicht ranlassen. Da gibt es Bereiche in meinem Leben unten, die stinken, die sind dreckig und da will ich Jesus nicht ranlassen. Und am liebsten würde ich sagen, Jesus, lass uns das so tun, als wenn es die gar nicht geben würde. Lass uns doch über meine Hände sprechen, über meinen Bauch oder über meine Arbeit, über irgendwas, aber nicht über meine Füße, über diese Bereiche. Und das Problem ist, habe ich überlegt, diese dreckigen Füße, ja, wenn sie dreckig bleiben und sind, dann tragen sie doch den Rest meines Lebens. Und das Problem mit den dreckigen Orten in meinem und deinem Leben oder unserem Leben ist es, dass sie den Rest unseres Lebens beeinflussen. Es wäre so, als wenn wir den ganzen Tag hier so einen schönen Müllsack haben voller Müll, ne? Und der stinkt auch richtig, der Müll. Ich habe das nur was drin, was nicht stinkt. Und da läufst du den ganzen Tag mit durch die Gegend. Genau so ist es. Ja, wir lieben Jesus, wir folgen ihm nach. Aber eigentlich haben wir immer diesen Müllsack, den wir jeden Tag mit uns rumtragen. Und Jesus sagt, ich möchte, dass du diesen Müll loswirst. Ich möchte dir die Füße waschen. Ich möchte, dass du komplett sauber bist. Und dann sagt Jesus was Krasses. Nein, Entschuldigung. Petrus sagt dann noch, Herr, nicht nur die Füße, dann auch mein Kopf, meine Hände. Und Jesus sagt dann, nein, du bist schon sauber, nur die Füße. Und dann sagt er im Vers 8, Johannes 13, Vers 8, er sagt dann, Jesus, wenn ich sie dir nicht wasche, deine Füße, dann hast du keine Gemeinschaft mit mir. Und hier haben wir wieder dieses Wort Gemeinschaft, was wir gerade am Anfang gehört haben. Gemeinschaft, Gottes Wort, Gebet. Die Neue Leben-Übersetzung sagt es sogar so, wenn ich dich nicht wasche, gehörst du nicht zu mir. Mit anderen Worten, Petrus, es gibt da Dinge in deinem Leben, die sind einfach noch dreckig. Es gibt Dinge, die sieht sonst niemand. Und wenn ich da nicht ran darf, wenn ich die nicht verändern darf, dann sind wir eigentlich nicht wirklich niemals miteinander verbunden. Dann ist immer eine Trennung zwischen dir und mir. Dann ist da eine Mauer, so wie diese Lärmschutzmauer zwischen mir und der Autobahn war, ist eine Mauer zwischen dir und mir. Und die Bibel nennt das Sünde, eine Trennung. Und Jesus sagt, wenn ich da nicht ran darf, wenn ich es nicht heilen darf, wenn ich es nicht neu machen darf, werden wir nicht wirklich miteinander verbunden sein. Und wenn ganze Teile in deinem Leben unberührt bleiben, dann können wir nie eine wirklich tiefe Beziehung führen, Gemeinschaft führen. Und du brauchst es einfach, dass ich daran darf. Bitte, lass mich daran. Und es ist einfach so, Jesus möchte dich nicht einfach nur erretten oder uns. Er möchte uns einfach auch reinigen. Er möchte uns befreien. Er möchte uns heilen. Jesus möchte nicht einfach nur eine Ewigkeit für uns bereitstellen oder einen Platz im Himmel reservieren, sondern er möchte dein ganzes Leben und er möchte jeden Teil deines Lebens haben. Und das Geniale ist ja auch, Jesus weiß ja, was los ist. Jesus weiß ja genau, was bei Petrus los war. Er weiß ja genau, was bei mir los ist. Ich kann Jesus ja nichts vormachen. Ich kann ja keine Show machen. Ich kann Rosi oder dir was verheimlichen, aber Gott sagt, du weißt, Andreas, das ist doch alles offensichtlich. Ich weiß nur, was du gleich sagst, was du morgen machst und was du heute Abend machst. Und deswegen ist es wichtig, dass wir Gott an die Orte unseres Lebens lassen. Jesus wäscht Petrus die Füße und auch den anderen. Und dann sagt er im Vers 12, das lese ich jetzt. Nachdem er ihnen die Füße gewaschen hat, zieht er sein Obergewand wieder an und dann setzt er sich hin. Es heißt sogar, er legt sich hin. Jesus legt sich dann zu Tisch und er sagt, versteht ihr, was ich für euch getan habe? Und die Jünger gucken sich wahrscheinlich an und sagen, okay Jesus, du hast uns die Füße gewaschen. Aber Jesus sagt, ja, sagt er nicht, aber das meint er. Ich habe euch die Füße gewaschen, aber eigentlich will ich euch was erklären. Er sagt dann nämlich im Vers 13, ihr nennt mich Meister und Herr und damit habt ihr recht. Und das bin ich auch. Und weil ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, sollt auch ihr einander die Füße waschen. Er sagt, ich habe euch ein Beispiel gegeben. Er sagt, tut das genauso. Tut, was ich für euch getan habe. Jesus sagt, tut das genauso. Er sagt, hey Freunde, ich habe euch ein Beispiel gegeben. Und das tut jetzt füreinander, miteinander, für den anderen. Er sagt letztendlich, ihr werdet rausgehen, ihr werdet das Reich Gottes bauen, ihr werdet in alle Himmelsrichtungen verstreut werden. Sagt er zwar nicht, aber das passiert ja später mit den Jüngern. Ihr werdet das Reich Gottes bauen und wenn ihr dann bei den Menschen ankommt, sollt ihr einander die Füße waschen. Ihr sollt dem anderen dienen. Wenn ihr Gemeinde baut, wenn ihr Gemeinschaft habt, solltet ihr dem anderen dienen. Ihr werdet das für die Zukunft tun müssen. Und er sagt letztendlich, das wird eure Gemeinschaft auszeichnen. Daran werden sie erkennen, dass ihr meine Kinder seid. Dass ihr einander dient und liebt. Dass ihr einander die Füße wascht. Dass ihr einander den anderen an die dunklen Orte deines Lebens heranlasst. Dass du dem anderen sagst, das ist dunkel in meinem Leben. Ich lasse dich daran teilhaben. Ich brauche dich. Bitte, lass uns zusammen stehen und beten. Ihr werdet Menschen sein, die sich um andere kümmern und füreinander da sind. Ihr werdet Leute sein, die die Wahrheit reden und die Frage stellen, wie geht es dir wirklich? Und dann lehrt Jesus sie weiter für 4,5 Kapitel. Sein Thema ist dann der Weg zurück zum Vater, dass er zurückgehen wird. Er spricht vom Heiligen Geist, der kommen wird, der Tröster. Er spricht davon, dass wir Reben sein werden oder sind. Reben, die Frucht bringen sollen. Dass der Vater sie beschneidet, dass Gott sie beschneidet. Und dann kommt wieder ein interessanter Vers im Johannes 15, 4. Habe ich nicht drauf? Sorry. Da heißt es, bleibt in mir, sagt Jesus, und ich werde in euch bleiben. Wenn wir in der Gemeinschaft mit Gott bleiben, in seinem Wort, im Gebet und auch untereinander, sagt Jesus, bleibt in mir, dann werde ich in euch bleiben. Gemeinschaft. Er sagt, in eine Rebe kann keine Frucht tragen, wenn sie vom Weinstock abgetrennt wird, wenn sie von Gott abgetrennt ist oder wird oder aus der Gemeinschaft der Gläubigen herausgenommen wird, sage ich jetzt. Er sagt, und ihr könnt da nichts tun, weil ihr getrennt seid. Ihr werdet dann keine Frucht bringen können. Es ist ganz wichtig. Er sagt dann weiter, die Welt wird euch hassen. Er spricht wieder über den Heiligen Geist und er sagt, die Trauer wird sich in Freude verwandeln, weil Jesus wird ja weggehen, er wird wiederkommen. Die Jünger sind dann traurig, aber er kommt wieder, beziehungsweise schickt den Heiligen Geist, fährt dann zum Vater auf. Und im Kapitel 17, und da möchte ich jetzt noch 5 kurze Punkte anschauen heute. In Kapitel 17 betet Jesus für seine Jünger. Der erste Unterpunkt, den ich mir aufgeschrieben habe hier, oder was Jesus uns lehren möchte, ist erstens, ich brauche Menschen, die sich um mich kümmern. Das sagt er letztendlich darum. Ich brauche Geschwister, die sich um mich kümmern. Jeder von uns ist einmal schwach. Jeder von uns ist einmal angegriffen oder krank. Jeder von euch braucht mal die Hilfe des anderen. Jeder von euch ist mal verletzt oder traurig. Und es ist gut, wenn du nicht alleine bist, sondern sich jemand um dich kümmert. Und es ist okay, wenn du in dem Moment auch Menschen in das hineinnimmst, was dich gerade beschäftigt. Und wenn Menschen auch an die dunklen Orte deines Lebens kommen dürfen, um dir zu dienen und dir zu helfen. Im Prediger 4, 9 und 10, da heißt es, 2 haben es besser als einer allein. Stürzt einer von ihnen, hilft ihm der andere wieder auf die Beine. Der Text sagt hier, der Tag wird kommen, an dem du stürzen wirst. Du kannst sagen, hey, du bist aber ganz schön pessimistisch heute Morgen, nicht zuversichtlich, Andreas. Weißt du, ich bin zuversichtlich, dass der Tag kommen wird, an dem wir auch etwas Schlimmes erleben oder etwas passiert, was nicht so gut ist. Es gibt Tage in unserem Leben, wo wir stürzen, wo wir Dinge erleben, die nicht gut sind. Das ist einfach das Leben. Du kannst es nicht verhindern, egal was es sein wird. Aber was du verhindern kannst, dass du in dem Moment alleine dastehst, dass du in dem Moment alleine bist. Weil wenn du Gemeinschaft hast, wenn du in einem Hauskreis, in einer Kleingruppe bist, dann kannst du zu deinem Kleingruppenleiter gehen, du kannst deine Leute in der Gemeinde ansprechen, du kannst deine Freunde, deine Familienmitglieder ansprechen. Du kannst sagen, hey, ich brauche eure Hilfe, hilft mir. Und sie helfen dir, wieder auf die Beine zu kommen. Im Römer 12, 15 heißt es, freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Trauernden. Und dieser Vers funktioniert nur, wenn gewisse Voraussetzungen erfüllt sind. Die erste Voraussetzung ist, dass du dich verantwortlich fühlst, wenn jemand trauert, wenn jemand Schlimmes durchlebt. Wir werden aufgefordert, Anteil zu nehmen am Leben des anderen, sich dem anderen hinzugeben, ihn zu fragen, zu sagen, wie geht's dir wirklich, ihn verstehen zu lernen. Und ich habe überlegt, stell dir vor, wenn wir das praktizieren würden, was das Wort Gottes sagt, wenn wir das praktizieren würden, was die ersten Christen getan haben. Sie waren einander täglich, hatten Gemeinschaft im Tempel und in den Häusern, sie brachen das Brot, sie hatten Gebet. Wenn wir das tun würden, die Welt würde das noch mehr erkennen als jetzt. Und ich denke, wir sind da auf einem guten Weg. Aber stell dir vor, wir würden so eine Gemeinschaft sein. Es wäre total anziehend für Menschen, die Jesus nicht kennen. Wenn wir verantwortlich wirklich für den anderen sind, von Herzen. Ich weiß, dass wir das machen. Ich weiß, dass wir das tun. Aber ich denke, wir können trotzdem, wir sind immer noch auf dem Weg, wir können noch lernen. Einfach die Not des anderen zu sehen und sich der Herausforderung zu stellen und zu sagen, okay, ich stehe jetzt mal von meinem bequemen Sofa auf und mache den Schritt auf meine Schwester, auf meinen Bruder zu. Wenn jeder an den anderen denkt, dann ist auch alle anderen gedacht. Vielleicht sagst du heute Morgen, ich möchte die Menschen, meine Geschwister nicht damit belasten. Ich will nicht eine Person sein, die ihre Probleme teilt. Ich möchte nicht, dass sich irgendjemand anders für mich verantwortlich fühlt. Das braucht niemand zu wissen. Ich möchte dir sagen heute Morgen, das hört sich unglaublich demütig an und vielleicht auch ganz nett, aber eigentlich ist es Stolz. Es ist Stolz, wenn du so denkst und handelst und redest. Weil die Bibel sagt ganz klar, dass wir Gemeinschaft miteinander haben sollen, mit Gott und mit unserem Nächsten. Und dazu gehört auch, dass wir einander unsere Nöte, unser Leben teilen. Die Bibel sagt, wenn du alleine hinfällst, kann dir niemand aufhelfen. Und ich glaube, es ist für einige wirklich dran zu sagen, ich brauche Hilfe. Einfach zu jemandem zu gehen, zu seinem Kleingruppenleiter zu gehen oder vielleicht zu jemandem aus deinem Hauskreis zu sagen, hey du, ich brauche deine Hilfe, ich brauche dich. Im 1. Korinther 12, 26 heißt es, leidet ein Teil des Körpers, so leiden alle anderen mit. Und wird ein Teil geehrt, freuen sich auch alle anderen. Und ich habe mir im Urlaub beim Laufen, beim Joggen und Walken, habe ich mir eine Blase am Zeh geholt und dann konnte ich gar nicht mehr laufen, also nicht richtig laufen. Das war schon heftig, diese kleine Blase. Und ich habe überlegt, wenn du den kleinen Zeh stößt, wie unangenehm ist es, wenn der kleine Zeh beeinträchtigt ist. Und jetzt stell dir mal vor, dein großer Zeh fehlt vom linken oder rechten Fuß. Weißt du, was dann ist? Wenn der große Zeh fehlt, dann knickt dein Unterschenkel nach vorne weg und du kannst gar nicht laufen. Du musst es lernen, neu zu laufen. Und so ist es eben, wenn ein kleiner Teil des Körpers leidet. Das haben wir letzten Sonntag auch gehört. Wenn die Gemeinschaft, wenn einer von euch leidet, leidet der ganze Leib. Der zweite Punkt. Ich brauche Menschen, die mich ermutigen. Es ist doch wahr, wir brauchen einfach Leute, die uns ermutigen. Es geht uns nicht immer gut. Wir sind entmutigt, wir sind schlecht drauf, das Kind ist krank, vielleicht bist du schon selber lange krank, das Auto geht kaputt, Ärger auf der Arbeit, die Frau ist launisch, der Mann ist launisch, Ärger mit dem Nachbarn, der macht Lärm. Es gibt tausend Dinge, die uns den Mut nehmen wollen. Meine Tochter hat am Freitag unseren Wagen ein bisschen kaputt gefahren, am letzten Tag auf ihrer Arbeit bei Daimler. Zum Glück nur eine Schramme. Ich habe mich tierisch geärgert erst. Was heißt tierisch? Ich habe mich geärgert. Sind wir nochmal hingefahren, weil ich nicht wusste, hat sie jemand angefahren? Hat sie das irgendwie anders? Hat sie Fahrerflucht begangen? Wir sind also hingefahren, haben mal geschaut, haben festgestellt, ja, sie hat leider es nicht gesehen. Sie hat einfach nur was angefahren, was nicht schlimm ist, also ein Poller. Und dann bist du entmutigt und da brauchst du Ermutigung. Da brauchen wir jemanden, der sagt, hey, nicht so schlimm, ist nur ein Auto, ist doch nur Blech. Ne? Und da brauchst du jemanden, der sagt, ich bete für dich. Jesus sagt im Johannes 14,1 zu seinen Jüngern im Rahmen dessen, was wir heute gelesen haben, lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Und dann redet er vom Himmel und er sagt, Herr, er sagt, Freunde, Gott hat eine Wohnung oder hat Wohnung für euch bereitet. Und es wird alles gut werden. Und die Zukunft bei Gott ist für dich sicher. Vertraut mir doch, alles wird gut, Gott sorgt für euch vor. Und wir brauchen einfach Menschen, die in unserem Leben auftauchen, wenn es uns schwer fällt oder wenn wir ermutigt werden müssen. Die sagen, hey, die Zeit ist schwierig, vielleicht sehr schwierig, aber ich möchte sagen, vertrau auf Gott. Es hört sich so einfach an, aber lass uns doch zusammenkommen und beten. Lass uns zusammen stehen. Ich denke an dich. Ich rufe dich auch morgen an. Ich schreibe dir auch morgen eine WhatsApp. Ich werde nachfragen, wie es dir geht. Und wenn du praktische Hilfe brauchst, bin ich auch da. Und weißt du, die Zeit da draußen und auch die Zeit hier drinnen, die Zeiten werden schwieriger und sind schwierig. Aber die Wahrheit ist, da draußen sind 6 Milliarden Menschen oder mehr sogar, die möchten sofort gerne mit dir tauschen, weil du Jesus kennst, weil du gerettet bist, nicht weil du keine Probleme mehr hast. Und wir brauchen ab und zu Menschen, die uns daran erinnern, wen wir eigentlich in Jesus haben, wie gut es uns in Jesus geht. Im Hebräer 3,13 heißt es, ermutigt einander jeden Tag, solange es heute heißt, damit keiner von euch von der Sünde überlistet wird und sein Herz gegenüber Gott verhärtet. Und ich möchte dir eine Challenge geben, eine Herausforderung. Wenn du morgens losziehst, frage doch mal Gott, wen kann ich heute ermutigen? Gibt es jemanden her, den ich heute anrufen kann, den ich besuchen kann? Vielleicht, wen soll ich einen Kuchen backen? Vielleicht kann ich was anderes machen, eine Karte schreiben. Wen kann ich ermutigen? Herr, hast du jemanden heute auf dem Schirm? Mach das doch mal und dann mach das an diesem Tag. Du kannst niemals niemanden zu viel ermutigen. Ich habe noch nie gehört, dass jemand sagt, ich bin heute schon so viel ermutigt worden, das ist mir schon zu viel. Jetzt reicht es mir aber langsam. Irgendwie reicht mir das mit der ganzen Ermutigung. Der dritte Punkt, ich brauche Menschen. Du brauchst Menschen, mit denen wir einen Unterschied machen können. Oder, wie heißt es, mit denen wir etwas bewirken können. Du brauchst andere Menschen. Wir brauchen immer mehr als eine Person. Die Zahl 1 ist einfach zu klein, um etwas Bedeutsames zu erreichen. Alles, was hier passiert in der Gemeinde oder auch außerhalb, geschieht im Team. Wir haben es gerade von Rose heute Morgen gehört. Wir brauchen immer mindestens 2 Leute oder am besten mehr. Wir brauchen immer ein Team, um etwas zu bewirken. Wir brauchen andere Gemeinden, um einen Unterschied zu machen. Und Jesus sagt sogar im Johannes 15, Vers 4, er spricht hier sogar im Plural. Klar, weil er seine Jünger anspricht, aber weil dahinter die Bedeutung Gemeinschaft steckt. Er sagt, bleibt in mir. Er sagt nicht, bleib du in mir, sondern er bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Alles, was hier drin, in der Gemeinde und außerhalb passiert, alles, was wir außerhalb in der Gesellschaft leisten, auf die Beine stellen. Hey, überleg doch mal, das tust du doch nie alleine, oder? Du bist immer im Team. Egal, ob es Familienzeitraum ist, egal, ob es unsere Teams sind, egal, ob es die Kleiderkammer ist, egal, ob es die Jugendarbeit ist, Kids-Team, Straßeneinsätze, Essensverteilung. Es sind immer 2 Leute. Okay, Sebastian macht jetzt hier allein seinen Dienst. Er ist völlig alleine, aber er hat auch jemanden, dem er hilft. Das ist nämlich Machti. Sie sind auch zu zweit. Und der eine profitiert von dem anderen. Der vierte und vorletzte Unterpunkt, du und ich, wir brauchen Menschen, die uns beschützen. Die Wahrheit ist, niemand kann alles sehen und überblicken. Ich schaue jetzt nach vorne, aber ich weiß nicht, was hinter mir passiert. Und Jesus sagt, du musst unbedingt sicherstellen, dass Menschen in deinem Leben sind, die dich beschützen. Sicherlich, Gott beschützt dich in erster Linie. Aber du brauchst auch Menschen, die dich beschützen, die dir sagen, hey, was du jetzt gerade machst, das ist falsch. Geh diesen Weg nicht. Komm, ich helfe dir. Jesus sagt in Johannes 16,1, das habe ich zu euch geredet, dass ihr nicht zu Fall kommt. Jesus sagt, das habe ich euch erklärt, damit ihr nicht zu Fall kommt. Dieses Wort im Griechischen, was da steht, heißt Skandalizo. Davon kommt das Wort Skandalon. Daher kommt das deutsche Wort Skandal her. Jesus sagt, ich will nicht, dass euer Leben zu einem Skandal wird. Ich möchte nicht, dass du fällst. Weil wir stehen alle in der Gefahr, es zu verbocken. Und wir brauchen Menschen, die mit uns zusammenstehen und auf uns Acht haben. Ein Teenager in unserer Gemeinde, sie hatte letzte Woche einen coolen WhatsApp-Status. Sie schrieb nämlich, Gott liebt jeden, aber es sind immer die Menschen, die es immer wieder versauen. Und da habe ich geschrieben, Amen, da hast du vollkommen recht. Gott sieht uns, Gott liebt uns, aber wir sind es immer wieder, die es verbocken. Und deswegen brauchen wir andere. Klar, wir brauchen Gott, aber wir brauchen auch andere. Wenn ich, Rose, kommst du mal kurz? Wenn ich, also einen Partner habe, kannst du dich mal an meinem Rücken stellen? Danke, sorry, habe ich nicht erklärt. Na, also ich schaue jetzt nach vorne, ich sehe, was vor mir ist. Ich kann aber nicht sehen, was hinter mir ist. Aber Rosi sieht, was hinter mir ist. Und ich sehe, was hinter ihr ist. Dankeschön. Deswegen ist es so wichtig, dass wir einander brauchen. Okay? Wir brauchen Menschen in unserem Leben, die nah an dir genug dran sind, um dir auch mal was sagen zu dürfen, zu können. Die Leute, die sagen, hey, ich sehe da was in deinem Leben, das ist nicht okay. Du siehst es vielleicht nicht, aber ich sehe es. denk mal dran, es ist gefährlich, es könnte sich was entwickeln und ich mache mir Sorgen um dich. So brauchen wir Fragen oder so brauchen wir Menschen, die Fragen stellen. Wir brauchen Menschen, die Fragen stellen dürfen, so wie die Herrenhuter es damals getan haben. Vielleicht Fragen wie diese hier. Hast du dich diese Woche auf faule Kompromisse eingelassen? Oder die zweite Frage, bist du verantwortungsvoll mit deinen Finanzen umgegangen? Hattest du gute Zeit mit Gott im Gebet und im Bibellesen? Hast du dir irgendwelchen Schund, irgendwelchen Schrott, irgendwelchen pornografischen Kram reingezogen? Hast du deiner Familie wirklich Priorität gegeben? Hast du Zeit mit deinen Kindern verbracht oder bist du nur am Arbeiten? Oder eine Frage, lebst du eigentlich das, wozu Gott dich berufen hat? Und die letzte kurze Frage, hast du mich gerade angelogen? Hast du mich gerade irgendwo angelogen? Wir brauchen Menschen, die diese Fragen stellen dürfen. Das wünsche ich dir und mir. Wir brauchen Menschen, mit denen wir über diese Fragen sprechen dürfen. Und dann dürfen wir darüber beten, wir dürfen Befreiung erleben, wir werden Befreiung erleben, wir werden Hilfe erleben. Ich sage nicht, dass du diese Dinge, die in deinem Leben sind, jedem erzählen sollst, dass du rumläufst und posaunst. Ich sage, dass du sie jemandem erzählen sollst, einer Person. Du darfst dich einer Person deines Vertrauens anvertrauen. Und ich sage dir auch heute Morgen, wenn du oder wenn ich, wenn wir die einzigen Personen auf der Welt sind, die unsere Geheimnisse kennen, dann haben wir echt ein Problem. Dann stecken wir in großen Schwierigkeiten. Hör mir zu, es ist wirklich wichtig. Wenn du die einzige Person auf der Welt bist, die deine Geheimnisse kennt, dann hast du echt ein Problem. Weil dann wirst du nie frei werden. Dann wirst du nie geheilt werden. Deswegen ist es so, dass wir es jemandem erzählen müssen, damit wir frei werden. Deswegen heißt es auch, bekennt einander die Sünden, auf dass ihr geheilt werdet. Ja, wir brauchen es, dass uns jemand ermahnt, ermutigt und auch schwierige Fragen stellen darf. Dass jemand sagt, hey, wie geht's dir? Du sagst, ja, gut. Nein, wie geht's dir denn wirklich heute, Rosi? Ja, mir geht's eigentlich ganz gut. Na komm, erzähl, wie geht's dir wirklich? Lass uns die Wahrheit sprechen. Ah, ich will nicht darüber reden. Ach nein? Also ist was im Busch. Ja, es ist was im Busch. Ja, was denn? Okay, ich erzähle es dir. Wir brauchen Menschen in unserem Leben. Bitte Gott, dass du jemanden findest, mit dem du so reden kannst. Wie gesagt, nicht alle, sondern eine Person. Bitte Gott um eine Beziehung und warte nicht ab. Warte nicht ab, bis dir das in den Schoß fällt, sondern geh aktiv auf andere zu. Der fünfte und letzte Punkt. Ich brauche Menschen und du brauchst Menschen, die für uns beten. Wir brauchen Menschen, die für uns beten. Sogar Johannes erzählt uns, oder er beschreibt im Johannes 17, Vers 9, dass Jesus für uns betet, für seine Jünger betet, ganz speziell. Er sagt hier, Jesus sagt hier, für sie bete ich, für meine Jünger, für sie bete ich. Ich bitte nicht für die Welt, sondern für die, die du mir gegeben hast, denn sie gehören dir. Jesus betet für uns, er ist unser Hoherpriester, er tritt für uns ein. Wir wissen das. Gott beschützt uns durch seine Engel. Der Heilige Geist wohnt in dir, das wissen wir alles. Aber es ist wichtig, dass auch Menschen für uns beten. Und Jesus hängt sich hier voll rein. Er leistet Fürbitte für seine Jünger. Nicht für die Welt draußen, sondern für seine Jünger betet er. Weil er weiß, was auf sie zukommen wird. Weil er weiß, sie werden sich dann um die Welt kümmern, sie werden hinausgehen. Und weißt du, mir sind die Dinge total wichtig, die wir tun. Uns alle vom Leitungsteam. Uns sind die Dinge total wichtig, die wir als Gemeinde tun. Aber du bist uns wichtiger als die Dinge, die wir tun. Und Gott bist du noch viel wichtiger. Und deswegen ist es wichtig, dass du andere Menschen brauchst. Ja, in Epheser 6, 18 heißt es, hört nie auf zu beten und zu bitten. Lasst euch vom Heiligen Geist leiten. Bleibt wach und betet. Bittet Gott inständig für alle Christen. Und du brauchst das, ich brauche das. Unsere Missionare brauchen das unbedingt. Leute, die an der vordersten Front kämpfen, brauchen das, dass wir täglich für sie beten. Und wenn der Geist Gottes dir was zeigt, dass du für den Martin beten sollst oder für die Angela oder wie auch immer oder für die Steffi, dann bete für sie und tritt für sie ein. Gemeinsam ist besser als einsam. Die drei Gs. Gemeinschaft, das Wort Gottes mit Gott, Gebet und auch untereinander. Und deswegen wollen wir das tun. Deswegen wollen wir da tiefer hineinkommen. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, einfach dir jemanden zu suchen. Dass du dir eine Kleingruppe suchst und dass du dir aber auch jemanden suchst, mit dem du einfach echte, innige Gemeinschaft haben kannst, dem du auch mal wirklich dein Herz ausschütten kannst. Du darfst auch gern zu uns kommen, Aber es ist wichtig, dass man im Alltag jemanden hat, den man auch wirklich mal auf einem kurzen Dienstweg erreichen kann. Und zum Schluss habe ich überlegt, du sagst vielleicht Kleingruppe hin und her, der Gottesdienst ist doch so schön, ich kann mir auch Bibel-TV anschauen und ERF und im Radio Predigt anhören, ist alles richtig. Aber Gemeinschaft, echte Gemeinschaft kannst du nie im Gottesdienst leben, weil es geht einfach nicht. Wir sind zu viele. Und wenn du überlegst, wie Jesus die Gemeinde Jesu oder wie Jesus die Gemeinde gegründet hat, war es doch so, dass er 3,5 Jahre lang sich mit 12 Männern getroffen hat und Kleingruppe gelebt hat. Er hat keine Mega-Evangelisation gehalten. Er ist nicht ins Fernsehen gegangen, es gab es damals noch nicht. Er hätte auf YouTube auftreten können. Er hätte Mega-Veranstaltungen machen können. Aber Jesus hat in 12 Männer investiert und dann in weitere. Und damit hat er bis heute den gesamten Erdkreis komplett verändert, indem er in Menschen investiert hat. Es fing alles mit einer Kleingruppe an, das, was wir heute hier haben. Und deswegen ist ein Gottesdienst nett, aber ein Gottesdienst ist nicht das, was eine Kleingruppe oder eine tiefe, echte Gemeinschaft dir bietet, so wie wir es in der Apostelgeschichte 2, 42 lesen. Amen. Amen. Ja, und wenn du vielleicht heute zum ersten Mal hier bist, herzlich willkommen. Vielleicht bist du auch schon länger und öfters hier. Ich möchte zum Schluss einfach nochmal beten. Wenn du Jesus noch nicht kennst, wenn du sagst, ich kenne Jesus gar nicht, Gott gar nicht, hey, dann darfst du nach dem Gottesdienst gerne zu mir oder zur Rosi kommen und dann möchten wir mit dir beten. Dann möchten wir einfach in so einem einfachen Gebet, ja, zu Jesus kommen und dann wirst du erleben, was es bedeutet, wenn Gott kommt, unser Leben neu macht, wenn er dir die Schuld vergibt, wenn er dich befreit und dir ewiges Leben schenkt. Und möchte dich dazu ermutigen, dass du keine Angst hast. Und ich bete nochmal zum Schluss. Jesus, ich danke dir von Herzen. Vater, ich danke dir, dass du einfach möchtest, dass wir täglich Gemeinschaft mit dir haben. Und du siehst, dass wir das gerne wollen. Du siehst auch, dass der ein oder andere das schon macht. Aber ich denke, ja, du weißt, wie es bei mir aussieht. Du weißt, wie es bei meiner Schwester, bei meinem Bruder heute Morgen aussieht. Du sehnst dich nach echter, intimer Gemeinschaft. Und ich möchte dich bitten, dass diese Predigt, Herr, dass wir uns neu aufmachen, Herr. Dass wir sagen, Herr, um alles in der Welt möchte ich dich täglich suchen, mehr. Ich möchte mehr deine Stimme hören. Ich möchte, dass du dein Wort zu mir redest, dass du mich leiten kannst und dass ich dann im Alltag bewusst anders auf andere Menschen zugehen kann. Danke, dass du einfach das schenken möchtest, Herr. Ich möchte dich bitten, dass du diesen Hunger in uns gibst und ja, dass du meine Geschwister segnest und dass wir neu in diese Gemeinschaft und in Kleingruppen hineinkommen. Amen. Amen.